ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
Dauerregen von La Plagne.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus dem Dauerregen in den Alpen. Also seit 4 Stunden schüttet es hier, glaube ich, oben in fast 2000 Metern Höhe. Es ist empfindlich kalt geworden, aber ein junger Schwabe ist an einem großen Traum einiges näher gekommen.
Dauerregen hier oben in La Plagne, 8 Grad und Florian Lippowitz ist drauf und dran, sein Meisterstück zu liefern. Er hat tatsächlich jetzt hier Oscar Onley, den bisher Viertplatzierten, distanzieren können. Es sah in diesem Schlussanstieg lange so aus, als würde der Brite stärker sein. Lippowitz hatte sogar manchmal Probleme, so ein bisschen zu folgen. Aber dann fiel er plötzlich zurück, der Oscar Onley. Und dann kam eine Attacke von Florian Lippowitz auf Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Die beiden allerdings halten das Hinterrad des Schwaben. Ganz vorn fährt mit wenigen Sekunden Vorsprung, aber noch der Etappensieger aus den Pyrenäen, Tymen Arendsman, der Niederländer. Kann der auf den letzten 600 Metern diesen knappen Vorsprung halten? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube, jetzt kommt der Kannibale aus Slowenien. Tadej Pogacar hat natürlich den Kick, um nochmal ein bisschen Boden gut zu machen in Richtung Tymen Arendsman. Was machen Jonas Vingegaard und was macht Florian Lippowitz in einer solchen Situation? Und vor allem, wie groß wird der Abstand dann ganz oben im Ziel gegenüber Oscar Onley? Da geht es ja nicht nur um den dritten Platz der Gesamtwertung, sondern auch um das weiße Trikot. Momentan sieht es sehr, sehr gut aus für Florian Lippowitz. Was plant Pogacar? 7 Sekunden Vorsprung für Tymen Arendsman. Es gibt viele Kurven. Sie sehen ihn selten auf diesen regennassen Straßen. Jetzt geht es in eine Rechtskurve und dann haben sie ihn für einen Augenblick erhascht, weil er 50, 60 Meter vor ihnen fährt. Noch ist Pogacar nicht aus dem Sattel gegangen. Noch führt Florian Lippowitz dieses starke Trio der ersten drei der Tour de France an. Davor Tymen Arendsman im Wiegetritt. Schaut sich nicht um, macht das genau richtig der Niederländer. Hat aber noch 250 Meter. Wann kommt der Sprint von Tadej Pogacar? Erst einmal geht Florian Lippowitz aus dem Sattel und ihm folgt Jonas Vingegaard. 100 Meter noch und dann kommt Tymen Arendsman hier um die vorletzte Kurve herum. Und hinter ihm Florian Lippowitz und jetzt kommt der Angriff von Vingegaard. Vingegaard und dann Pogacar und Arendsman kämpft verzweifelt. Schaut nochmal über die linke Schulter, er schafft es, sie kommen zu spät und sie kommen in der Reihenfolge Vingegaard und Pogacar an. Und zwar 5 Meter hinter Arendsman und jetzt ist Florian Lippowitz da. Jetzt ist er da, drückt auf seinen Radcomputer, schaut sich nicht um, da ist kein Oscar Onley. Es kommt fast drauf auf die 22 Sekunden. Ich glaube, der Rückstand von Florian Lippowitz war etwa 8 Sekunden zu den Besten. Und jetzt kommt Oscar Onley, der Brite, kämpft, hält den Kopf auch nochmal schief. Es ist natürlich noch nicht entschieden. Es kommt noch eine Mittelgebirgsetappe morgen und es kommt dreimal der Montmartre in Paris am Sonntag. Nochmal Oscar Onley aus dem Sattel raus, aber er verliert etwa 30 Sekunden. No, noch ein bisschen mehr, ist noch gar nicht hier. Es ist noch eine Kurve. Oh, der 22-Jährige hat dann am Ende doch noch einiges kassiert. Es sind etwa 40 Sekunden Rückstand. Also es wird rund eine Minute sein für Florian Lippowitz als Polster, als weiterhin Drittplatzierter gegenüber Oscar Onley. Und hier im Ziel kann es der Etappensieger kaum fassen, dass er zum zweiten Mal gewonnen hat, nämlich Tymen Arendsman aus den Niederlanden. Oh ja, und in der Gesamtwertung, ich glaube, Tadej Pogacar wird sich nicht grämen, dass er nach 9 Mal vor Vingegaard auf einer Bergetappe der Tour de France diesmal Dritter hinter dem Dänen wurde. Aber 3. Platz in der Gesamtwertung weiterhin und jetzt mit mehr Vorsprung für Florian Lippowitz.
Ja, und jetzt nochmal richtig Hallo aus Tine wollte ich gerade sagen, da war es auch mal schlechtes Wetter. Aus La Plagne, nach dieser aufregenden Etappe. Wir sind im Tourfunk, dem Sportschau-Podcast, in dem wir ja immer über das reden, was war. Und das, was wichtig wird. Und es war einiges los und es wird auch einiges wichtig. Und wir haben heute eine ganz besondere Runde, denn wir begrüßen Simon Geschke, der heute unser Experte war an der Seite von Flo und Fabi und hier auch im Tourfunk ist. Hallo Simon.
Hallo, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Holger Gerske habt ihr gerade gehört, unseren Radioreporter.
Hallo Moritz.
Michael Ostermann ist hier von sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und Fabian Wegmann, unser Experte neben Simon Geschke heute. Über eine Szene haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen oder gar nicht gehört, weil es fast nicht zu sehen war. Aber kurz vor dem Ziel wirkt es so, als wäre Lippowitz gestürzt. Ja. Habt ihr das aufklären können, Fabi?
Ja, wir haben es ja gesehen. Also und vor allen Dingen im Live-Bild, im ersten Bild hat man nur gesehen, wie sein Hinterrad einfach so einen Highsider gemacht hat, wie er einfach aus dem Bild gerutscht ist. Und dann ist die Kamera umgesprungen nach vorne und Lipowitz war nicht mehr da. Und also mir ist echt Head stehen geblieben. Ich dachte, der hat sich jetzt da hingelegt. Also da waren so Zebrastreifen und die haben die in Gelb, Grün und in gepunkteten angemalt, also ne, so mit den Tourfarben quasi überpinselt und die müssen wohl sehr glatt gewesen sein. Hinterher ist es Yates auch nochmal passiert, Simon Yates, der ist nicht ganz so doll, aber der ist da auch einmal weggerutscht. Und da haben wir aber hinterher die Bilder gesehen, er kam dann ja 6 Sekunden, glaube ich, hinter Timon Arensmann dann rein, ist auf dem Rad geblieben, aber den hat's da ganz schön zur Seite. Er hatte wirklich Glück dabei, ja.
Und wir hatten neulich noch darüber gesprochen, malt hier bitte nichts auf die Straßen, das ist nämlich verboten und dann kommt sowas. Aber
ja, das war aber, glaube ich, von der Stadt. Also ja. Das war jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwelche Fans gemacht haben, das waren nämlich die letzten 2 Kilometer an jedem Zebrastreifen, den haben die in diesen Farben gemacht.
Ja. Simon, wie beeindruckt warst du am Ende von Florian Lipowitz, von dem wir ja zwischendurch die Befürchtung haben mussten, es könnte heute schwierig werden gegen Onley. Der machte erst den besseren Eindruck und hinten raus war es genau andersrum.
Ja, war eine Zitterpartie und den ganzen Anstieg über hat man natürlich auch auf eine Attacke von Onley gewartet, weil er war ja im Zugzwang, dass er die Zeit gut machen muss noch. Zwischendurch bei der ersten Attacke von Pogacar hatte Lipowitz auch eine kleine Lücke und da hat sich schon so abgezeichnet und Oscar Onley ist ja auch gestern eine ganz starke Etappe gefahren, hoch zum Col de la Loze und da dachte man schon, okay, wenn der heute einen Megatag hat, dann sind so 22 Sekunden auch schnell weg. Von daher, ja, umso schöner, dass es jetzt gepasst hat und dass er sein Polster auch wieder ein bisschen ausbauen konnte jetzt, Lipowitz. Und ja, das ist jetzt absolut realistisch, dass er das weiße Trikot und den 3. Platz auch nach Paris behält.
Und wir hören ihn mal. Michael Antwerpes hat hinter dem Ziel mit ihm gesprochen.
Florian, Respekt und Kompliment abermals zu einer großartigen Leistung. Es waren ein paar Herzschlagmomente dabei. Zum Beispiel beim ersten Tempoverschärfen, als Sie vermeintlich nicht mitgehen konnten. Wie war die Situation?
Ich wollte heute nicht überziehen. Und ich wusste, wenn die sich wieder anschauen, dass ich zurückkomme. Es war trotzdem noch ein Stück ins Ziel. Und dann dachte ich, ich pace mich selber und ich denke, am Ende habe ich es sehr gut gemacht.
Dann sind Sie sogar vorgegangen und dann gab es den 2. Herzschlagmoment mit dem Ausrutscher kurz vor dem Ziel. Was war da los?
Ja, ich bin gesprintet und auf der Straße war irgendeine Bemalung und dann ist das Hinterrad weggerutscht, aber zum Glück ist nichts passiert und ich konnte auf dem Rad bleiben. Und ja, also ich bin mehr als zufrieden mit heute. Auch wie viele deutsche Fans hier an der Strecke waren, trotz des schlechten Wetters, dann ja, war unglaublich. So viele Leute, die meinen Namen gerufen haben und meinen Namen auf der Straße geschrieben haben. Also es war unglaublich heute.
Ich kann mir vorstellen, als Sie heute Morgen aufgewacht sind, dass Sie schon mit einem gewissen Gefühl des Erwartungsdrucks aufgestanden sind. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja klar, nach gestern habe ich mir selber auch viel Druck gemacht. 22 Sekunden oder wie viel es waren. Ich wusste, dass ich heute abliefern muss. Und ich habe gut geschlafen. Ich habe mich gut gefühlt heute. Und dann wusste ich, dass es ein guter Tag werden kann. Aber ja, man weiß am Ende nie, wie fit Oscar ist. Und ich bin super zufrieden, dass ich heute wieder mich selber beweisen konnte und zeigen konnte, dass ich da mithalten kann.
Es sieht jetzt gut aus mit dem weißen Trikot. Wissen Sie eigentlich, wer der Letzte auf dem Podium war in Paris vor Ihnen, der letzte Deutsche?
Ich schätze mal Jan Ulrich.
Nee, Andreas Klöden, das war noch ein bisschen später.
Okay, ja.
Was weiter?
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch eine ganz schöne Weile her. Und mal schauen, morgen ist trotzdem noch ein harter Tag, viel hoch und runter, wahrscheinlich auch viele Attacken. Es wird trotzdem ein harter Tag und wir müssen auf jeden Fall fokussiert bleiben und dann hoffe ich, dass wir das irgendwie sicher ins Ziel bringen.
Vielen Dank, alles Gute.
Ja, 2006 war das, als Andreas Klöden Zweiter wurde bei der Tour, ein Jahr, das dem Radsport nicht so gut getan hat. Holger, wir haben eben von ihm gehört, diese Situation, als er ganz bewusst nicht volle Attacke mitgegangen ist, sondern wusste, wenn die sich vorne angucken, komme ich wieder ran. Das ist ja ein Erfahrungswert, wo man sich eigentlich fragt, wo hat er den eigentlich her? Er ist ja noch nicht lange dabei im Radsport. Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, auch sich da auf dem Rad zu halten am Ende. Das ist ja immer noch ein relativer Neuling im Radsport.
Also Art 1, um anzufangen, als Neuling so zu regenerieren, nachdem er da gestern oben gezittert hat und sich völlig leer gefahren hat, auf dem Berg, auf dem Losepass, dann haben die Stunden gebraucht, runter, Hotel, ging ja allen so. Und dann heute so am Start zu stehen, auch klarzukommen mit so Kleinigkeiten, dass einfach mal der Kurs geändert wurde, die hatten ja bestimmt auch einen Plan gemacht gestern Abend, das war dann halt heute alles wieder ein bisschen anders. Dann die Situation, dass er wirklich Oscar Only in Manndeckung genommen hat und das mit einer unfassbaren Konsequenz. Also ich weiß gar nicht, ob er jemals woanders war als am Hinterrad, abgesehen von der Anfangsphase mit dem Sprint dann. Das muss man auch erstmal so durchziehen. Dann die Tatsache, dass er ja wieder fast alleine war, was seine Mannschaft angeht. Vlasov ein bisschen, Roglic hat er, glaube ich, im Bus davor und danach gesehen, sonst gar nicht. Und als er mal einmal durchgefahren ist, von vorn nach hinten. Und dann diese Coolness zu haben, zu sagen, naja, die gucken sich sowieso gleich wieder an, weil Vingegaard kommt ans Hinterrad von Pogacar und dann nehmen die wieder das Tempo raus. Das ist ein Erfahrungswert von der jetzigen sechsten Hochgebirgsetappe, wenn wir den Mont Ventoux mitrechnen. Das ist unglaublich eigentlich, ne? Also.
Ja. Simon, wie macht er das? Und wie schafft er das, diese Sachen dann hervorzurufen?
Ja, das ist schon auch ein Talent, dass man wirklich so ruhig bleiben kann, wenn so viel auch auf dem Spiel steht. Und ja, da ist er schon super abgeklärt für so sein Alter. Und das ist, wie gesagt, auch ein großes Talent, was er hat und auch wie instinktiv er schon fährt. Auch gestern, die Attacke war natürlich ein Risiko, aber es war trotzdem ein Moment, wo man sagt, ja, das war keine sinnlose Attacke, das war schon, hat schon Sinn gemacht. Und heute genau, also wo ich das Interview gehört habe, dass er da so fast absichtlich nicht überpaced hat, sondern so ein bisschen auch schon gepokert hat, dass die beiden sich dann angucken und dass das Tempo wieder rausgenommen wird, was ja dann auch so war. Und ja, das ist einfach total abgeklärt schon, wie ein Routinier, sage ich mal, dafür, dass seine erste Tour ist, schon sehr beeindruckend.
Michael. Ich glaub, er lernt insgesamt schnell. Also wenn du seine Auftritte jetzt hinterm Podium siehst, an den ersten Tagen, wie er jetzt da durchgeht, durch die Mixzone, also lernt scheinbar sehr, sehr schnell. Und wir haben vorhin am Bus auch noch mit Enrico Gasparotto gesprochen, dem sportlichen Leiter des Teams, der auch gesagt hat, wir haben das heute Morgen auch nochmal besprochen. Und natürlich war die Attacke gestern nicht im Plan, die haben das überhaupt nicht verurteilt oder gesagt, das war ein Fehler. Aber er hat dadurch halt auch schon wieder was gelernt, weil das eben halt das Ergebnis dann so war, wie es war, dass er Zeit verloren hat. Und das haben sie alles besprochen mit ihm und ich glaube, er lernt unheimlich fix. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Der lernt einfach unheimlich fix und merkt, okay, das war jetzt nicht so richtig gut, beim nächsten Mal mache ich es anders und heute war der Plan ganz klar. Ich meine, es war ja auch einfach in Anführungsstrichen, also die Idee war nicht kompliziert, ne? Bei Onley bleiben und gucken, was passiert, weil Onley musste gestern auch sehr, sehr tief gehen, um eben an Vingegaard und Pogacar so lange dran zu bleiben. Und das hat er heute auch gespürt. Und ja, am Anfang sah es ein bisschen so aus, als könne er das wieder. Und vielleicht hat er aber, weil er mitgegangen ist bei dieser Attacke, anstatt zu sagen, okay, ich bleib bei meinem Pace, da auch schon dieses einmal in den roten Bereich gedreht, was ihm hinterher halt vielleicht dann die Körner gekostet hat, die er brauchte, um bei Lipowitz zu bleiben.
Fabian, Simon hat eben das Wort Talent schon benutzt. Sehen wir das genau an diesen Sachen, an dieser Lernfähigkeit, an der Fähigkeit, sich schnell zu regenerieren und einfach auch einen guten Instinkt zu haben?
Genau, also der Instinkt, den erlernt er gerade noch so ein bisschen. Also ne, wann kann ich attackieren oder gestern, dann, dass es doch vielleicht dann zu früh ist, dann in die Attacke zu gehen. Was er auf jeden Fall halt als Talent hat, er regeneriert. Er ist gestern, 50 Kilometer alleine gefahren, weil vorher war er ja auch schon ganz lange alleine. Hat ganz viel gearbeitet und hat sich zu heute halt super regeneriert. Das ist das eine. Und dann lernt er halt sich auch und kennt seinen Körper. Er sagt, er redet immer von, dann habe ich mich eingepaced, da habe ich meine Pace gefahren. Also das ist, das weiß er ganz, da kann er sich sehr gut einschätzen. Und der hat auch gemerkt, dass als Pogacar attackiert hat, das war ja nicht der Pogacar wie in der letzten Woche.
Da wo, ist der, wo der ist, müssen wir auch nochmal besprechen
eigentlich. Ja, weil dann hat er angetreten und dann war der weg. Und jetzt, Vingegaard war sofort dran und auch ein Onley war dran. Das war nicht die Geschwindigkeit, die der in der letzten Woche gefahren ist. Da war der weit von entfernt.
Ja, jetzt ist er Dritter mit eine gute Minute Vorsprung auf Oscar Onley, das weiße Trikot. Die schweren, ganz schweren Etappen sind vorbei, zwei kommen noch, die auch tricky sein können. Also die Frage ist, nehmen Sie schon Glückwünsche an bei Red Bull, Bora Hansgrohe, Rolf Alda können wir.
Nee, Paris, wenn man letztes Mal über die Champs-Élysées-Ziellinie gefahren ist, dann gibt es Grund zu feiern oder eben noch nicht.
Aber ich nehme an, Sie werden im Team schon erleichtert sein, dass dieser Tag heute überstanden ist und sogar sich die Lage verbessert hat.
Ja, erleichtert ist das richtige Wort, weil noch gestern war ein super, super schwerer Kurs und ein super hoher Einsatz, den Florian da gebracht hat. Und insofern wusste man nicht wirklich, was heute passiert. Dann war es noch nicht mit dem Wetter, Regen, ein bisschen kalt, deshalb schwer vorherzusagen, aber er hat es natürlich wirklich super gut gemacht.
Zwischendurch hatte man schon wieder das Gefühl, oh, wenn das mal nicht nach hinten losgeht, hier Primož Roglič war weit vorne, dann ist er ganz weit zurückgefallen. Und es wirkt auch ein bisschen so, als hätte Lipovic erst Probleme, dem Onley zu folgen. Hinten raus sah es natürlich viel besser aus. Hatten Sie die Sorge zwischendurch auch, dass es doch wieder ein schlechter Tag werden könnte?
Nee, nicht wirklich. Also mit Roglic, er hat es natürlich wieder versucht. Also mit der Idee, auf der einen Seite Picnic NL unter Druck zu sitzen, auf der anderen Seite aber auch vielleicht die Etappe zu gewinnen, war unmöglich, null Chance. Nur wenn man natürlich so lange so viel investiert, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann gibt es keine Chance mehr, dass wir irgendwie nochmal sagen, hey, jetzt mache ich nochmal 12 Kilometer berghoch Helferdienste. Das war damit abgegessen. Hoher Einsatz, hat ein paar Positionen im Gesamtklassement verloren. Aber ein Rennfahrer seiner Klasse, der versucht einfach mal was zu gewinnen.
Ja, ich merke schon, als ich runtergekommen bin, dachte ich, okay, die Stimmung könnte gelöster sein. Aber Sie sind alle noch relativ mit der Handbremse hier unterwegs, ne?
Ja, weil Paris sind halt noch, also wenn man jetzt uns ein Fahrrad geben würde, würden wir bis Paris noch schaffen, 3 Stunden zu verlieren. Und wir unterhalten uns jetzt über 1 Minute Vorsprung, die Florian hat auf Platz 4 und fürs weiße Trikot. Und deshalb sollten wir da vorsichtig sein und müssen einfach konzentriert weitermachen.
Was erwarten Sie denn morgen und am Sonntag in Paris? Die Etappe ist ja dann auch nochmal anders als in den letzten Jahren.
Ja, richtig. Also morgen ist eine Etappe, die hat Jonas Vingegaard mal gewonnen in der Dauphiné. Also er spricht jetzt auch nicht unbedingt für Massensprint und Montmartre macht es auch nicht einfach. Ich gehe davon aus, dass das Rennen wahrscheinlich eröffnet ist mit der ersten Überfahrt Champs-Élysées. Und das heißt, da wird jetzt auch, glaube ich, kein wirklicher Massensprint zustande kommen. Deshalb müssen wir auf der 8 sein und müssen halt immer aufpassen und als Mannschaft geschlossen zusammenfahren.
Rechnen Sie noch mit Angriffen von Onleys Mannschaft?
Ja, wenn er irgendeine Chance sieht, dann wird er das tun, weil Platz 4 ist halt so schön, wie es ist, doch immer ein bisschen undankbar. Und deshalb, wenn er noch irgendwas über hat im Tank, dann wird er es wahrscheinlich probieren und deshalb müssen wir hellwach sein. Eine Minute ist jetzt keine Katastrophe, lieber eine Minute vorne als eine Minute hinten, aber es ist eben nicht durch.
Und trotzdem sieht es ja ganz gut aus. Was würde Ihnen als Mannschaft dieser dritte Platz und das weiße Trikot bei der Tour bedeuten?
Zielerfüllung erstmal. Wir haben gesagt, wir wollen aufs Podium und wenn wir das halt schaffen, wenn wir das natürlich mit einem Rennfahrer schaffen, der für uns ja auch so die Zukunft darstellt, dann ist es natürlich umso schöner, dass man halt sagt, Mensch, dieses Seite an Seite und wir schicken ihn zur ersten Tour, versuchen den Druck fernzuhalten, die Erwartung klein zu halten. Und wenn das klappen würde mit Platz 3, wären wir natürlich super glücklich.
Und viel früher als erhofft?
Ja, das ist schwer vorherzusagen. Es gibt Leute, die kommen zur ersten Tour und gewinnen sie. Und es gibt Leute, ich glaube, Miguel Indurain hat, weiß ich nicht, seine 8. oder 10. gewonnen. Das dauert ein bisschen länger. Und Florian Lipovic hat auf jeden Fall einen Bomben-Einstand gehabt und hat sich absolut verdient, den 3. Platz im Moment nach 19 Etappen.
Also von Party noch gar nicht zu spüren, auch völlig verständlich. Primož Roglič übrigens kam dann zum Bus. Der sollte übrigens gestern und heute auf Etappensieg fahren. Das hat man so rausgehört dann am Bus. Das war so deren Taktik. Und der war... Also wirkte total zufrieden irgendwie. Der ist dann gleich in die Arme seiner Frau gefahren. Seine beiden Kinder waren da, hat auch gelacht. Also irgendwie wirkt es so, er ist so mit sich im Reinen und er hat es probiert heute, aber hat halt nicht geklappt und er hat ein paar Plätze verloren. Das wird ihn am Ende aber ja auch nicht ganz so traurig machen.
Es sah auch so aus, als ob er, als er dann eingeholt wird, als ob er dann nicht mehr groß kämpft. Ihm war das egal, ob er jetzt 5. oder 8. im Gesamtklassement ist. Was ich eigentlich wirklich großartig fand, dass er es probiert hat. Ich hatte es Anfang der Etappe schon gesagt. Ich habe gesagt, dann muss der jetzt was machen. Dann genauso auch einen Onley unter Druck setzen. Gut, das hat nicht so ganz geklappt, weil das Team musste da nicht fahren. Aber sind ja auch Rennen, die wir sehen wollen. Also auch gestern, wie Lipovic gefahren ist. Wir reden immer von, ja, man muss doch mal was probieren und Onley hat bisher noch gar nichts gemacht, also ne, der hat immer nur drauf gelegen und natürlich das hat das Beste rausgeholt aus dem, was er drauf hat. Das ist aber jetzt nicht super attraktiv, aber super effizient. Und es hätte ja jetzt auch fast hingehauen, ne? Also wenn Lipovic gestern noch mehr eingegangen wäre, dann hätte er ja auch vielleicht die Chance gehabt, sogar da mit dieser Taktik auf Platz 3 zu fahren. Und somit finde ich das schön, dass es einfach auch belohnt wurde irgendwie. Andersrum, wenn die Etappe heute abgegangen ist dann zum Schluss, wenn Roglic nicht attackiert hätte, dann hätte er vielleicht, und das Rennen genauso abgelaufen wäre, hätte er vielleicht sogar die Etappe noch gewinnen können. Denn Arendsmann, der war dann vorne, aber Pogacar, der ist den ganzen Berg von vorne gefahren, hat Tempo gemacht und hat auch nicht mehr attackiert. Der hat ihn ja die ganze Zeit gesehen und wir haben die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt tritt er mal an, und weil die letzten Rennen hat er dann immer auf dem letzten Kilometer nochmal 40 Sekunden gut gemacht. Ja. Und der hat ja gar nicht den Hintern gehoben. Der hat auf Vingegaard gewartet, ist ans Hinterrad und ist dann über die Ziellinie gefahren.
War komisch auch, weil seine Mannschaft ja gearbeitet hat. Ich ging fest davon aus, die versuchen die Ausreißer auf eine Minute 1,30 zu halten, damit er die Chance hat, noch eine Etappe zu gewinnen. Deswegen habe ich mich wirklich gewundert.
Ja, weil es macht ja auch gar keinen Sinn. Er hätte ja auch gar nicht hinterherfahren, auch den Berg, denn Warum soll der Timon Arendsmann hinterherfahren? Also den kann er auch weg. Also entweder fährt er auf den Etappensieg, ja, dann macht das Sinn, oder nicht. Dann braucht er aber auch nicht fahren. Dann muss er nicht das Tempo machen. Er muss verteidigen, aber nicht. Er muss ja nicht von vorne fahren. Und er ist die ganze Zeit immer schneller geworden, bis auf 15 Sekunden dann dran. Und dann hat er nichts gemacht. Also ich fand schon komisch, und was ich auch komisch fand, wie er auf dem Podium gestanden hat und nicht gelacht hat, und beim gelben Trikot ist er einfach runtergegangen. Hat er ein Foto gemacht und ist einfach weggegangen, obwohl es noch gar nicht fertig war. Es war ein bisschen, weiß nicht, irgendwie, er war
irgendwas nicht ist, zufrieden. Es geht ihm richtig schlecht. Gut, ne? Also er war in der PK und hatte eine sehr, sehr dicke Jacke an, Mütze, und hat wirklich richtig nasal gesprochen. Also der ist, glaube ich, richtig schwer Erkältung. Diese Erkältung ist richtig durchgebrochen. Der sah echt schlecht aus auf der PK, hat auch nur 3 oder 4 Fragen beantwortet, und auch eher war froh, als es vorbei war. Also der ist, glaube ich, froh, dass die schweren Dinger jetzt durch sind, weil wenn der morgen nochmal einen schweren Tag, also das wird sowieso ein schwerer Tag, ist klar, aber wenn der morgen nochmal so eine richtige, wenn hier nochmal so eine richtige Hammer-Alpen-Etappe wäre, dann hätte er möglicherweise Schwierigkeiten bekommen. Und dem geht es, glaube ich, nicht gut. Und ich glaube, das ist jetzt meine Idee, das wisst ihr zwar besser, die Idee war einfach, das Tempo so zu halten, dass die anderen nicht drüber können. Oder
also, ja, weil
er Angst hatte, dass er dann eben das möglicherweise
platzt irgendwie.
Doch platzt. Ne?
Also weil sein schlecht. Team hätte ja nicht unten fahren müssen im Tal. Also wenn es ihm schlecht geht, dann hätten sie auch sagen können, dann lass die raus, dann wird hinten auch vielleicht gar nicht so attackiert. Also es war,
man versteht es nicht so richtig, aber irgendwie war, also wenn du ihn jetzt gesehen hast, hast du gedacht, oh.
Ja. Aber es war ein geiles Rennen, oder? Es war einfach mega geil. Ja. Das sind Timon Arendsmann zum zweiten Mal gewinnt. Der war ja völlig perplex. Also der konnte es ja überhaupt nicht fassen.
Ja, ich fand es auch imponierend, weil er ja mehrfach versucht hat, wegzukommen von Vinegar und Pogacar, und du immer das Gefühl hattest, ey, schön, dass du es versuchst, aber wenn die beiden ernst machen, hast du eh keine Chance. Aber Richtig. Er ist dran geblieben und er hat es immer weitergemacht, und am Ende wird sowas belohnt, ne?
Ja, es war eine ganz bizarre Etappe und das Finale auch. Also der ist den ganzen Berg mit 20, 30 Sekunden Vorsprung maximal gefahren, und dann, normalerweise, wenn man Pogacar und Vingegaard 30 Sekunden hinter einem hat, dann hat man keine Chance. Also hätte, glaube ich, keiner darauf gewettet, dass er die Etappe gewinnt. Und Tadej hat wirklich einen komischen Eindruck gemacht. War nicht der Tadej, den man sonst kennt, der immer gut drauf ist eigentlich und auch mal hier und da einen Spaß macht. Der ist am Limit, und das merkt man. Und es ist ja eigentlich auch schön zu sehen, dass auch der Fahrer, der Beste seit ganz, ganz lange und sowieso der Beste seiner Generation, jetzt auch am Limit ist. Und ja, der ist halt auch nur ein Mensch, und dem geht's jetzt sicherlich mental auch nicht mehr so gut, dass er sagt, ja, ich bin froh, wenn ich in Paris bin. Er hat natürlich mit 4 Minuten wahnsinnig hohes Polster, aber der wird sich sicherlich auch Sorgen machen. Jetzt morgen ist nochmal eine schwere Etappe, und ihm kann es noch nicht so wahnsinnig schlecht gehen, weil er ist halt auf einer super schweren Etappe auch Dritter geworden. Aber es war nicht derselbe Pogacar wie zum Beispiel die zweite Woche oder auch in der ersten Woche. Und normalerweise, wo ich gesehen habe, dass Tim Wellens nach der Abfahrt vom Roselon von vorne gefahren ist und Primoz Roglic halt an einer ganz kurzen Leine gelassen hat, dachte ich, ja, natürlich probieren die die Etappe zu gewinnen, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Also die Gesamtwertung ist an sich entschieden. Und heute gegen die UAE sicherlich nur noch um Etappensieg, weil Vingegaard ist keine wahnsinnig große Gefahr mehr jetzt mit 4 Minuten Vorsprung. Und ja, dann den Etappensieg eigentlich so halb zu verschenken,
fand ich ein bisschen seltsam. Freut mich natürlich für Arensmann umso mehr dann, dass der Mut belohnt wird und er jetzt seine zweite Etappe gewonnen hat, weil Tadej hat ja schon ein paar Etappen gewonnen jetzt hier und in den letzten Jahren. Aber ja, war jedenfalls seltsam und morgen wird nochmal wirklich, kann nochmal ein sehr schwerer Tag für ihn auch werden. Und ein Team wie Wismar Liesebike sieht es ja auch, dass es ihm nicht mehr ganz so gut geht. Und ja, vielleicht starten die morgen nochmal einen Großangriff. Also es kann nochmal eine sehr spannende Etappe werden.
Hat
die
ein Indiz dafür, Entschuldigung, dass er es ja nochmal so hoch konzentriert und macht auch im Ziel dann alles genau abgespeichert. Er ist mit dem Ordner kollidiert. Da war zwar eher der Ordner schuld, aber normalerweise kann man dem vielleicht aus dem Weg gehen. Das hätte auch noch schief gehen können. Also da hat auch nicht viel gefehlt und er hat auf der Straße gelegt.
Aber hatte die Etappe morgen tatsächlich das Potenzial, da nochmal richtig was zu versuchen?
Naja, also Arof Aldag hat ja gerade gesagt, bei der Dauphiné hätte Vingegaard die Etappe gewonnen. Es sind, glaube ich, knapp 3000 Höhenmeter. Das Wetter wird ein bisschen besser, es wird ein bisschen wärmer und nicht ganz so regnerisch. Normalerweise wird das ganz, ganz schnell am Anfang, weil letztlich gibt es hier 100 Fahrer, die noch was gewinnen wollen. Und es gibt auch ganz viele Mannschaften, die genau diese Etappe sich angekreuzt haben. Es gibt bestimmt auch noch zwei Handvoll, die bisher wirklich sparsam gefahren sind und genau auf diese eine Karte setzen, weil das theoretisch eine Etappe ist, die jeder gewinnen kann in An- und Abführung. Ne? Also so gesehen gehe ich davon aus, dass sich das über eine Ausreißergruppe löst. Und dann frage ich mich, wer dann in einem Hauptfeld die Verantwortung übernimmt, natürlich das gelbe Trikot, gemäßigtes Tempo, sollte dann wirklich Wismar für Vingegaard über Berge, die jetzt nicht steil sind, die auch nicht wirklich lang sind, einer ist ein bisschen steiler, ist aber nach 5 Kilometern durch, ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber ja, Sie sehen ja die Bilder auch, die wir gesehen haben und über die wir jetzt gesprochen haben, Simon. Also glaubst du, dass Sie sich noch was vornehmen?
Es ist natürlich die letzte Chance, aber klar, jetzt, wie gesagt, ich glaube, die einzige Hoffnung, die sie haben, ist es, dass es Tadej jetzt morgen vielleicht noch schlechter geht mit seiner Erkältung und dass man da irgendwie, normalerweise ist eine Etappe wie morgen, ja, keine große Chance mehr, aber 3000 Höhenmeter sind nicht nichts. Also das ist schon das Jura. Ich bin da auch öfter Rennen schon gefahren. Das tut schon auch sehr weh und gerade nach 19 gefahrenen, superschweren Etappen kann da schon nochmal ein Unterschied gemacht werden.
Man muss nicht Jura studiert haben, um da zu gewinnen. Ne?
Ja, der musste sein. Okay. Ja.
Ich möchte übrigens noch eine Sache klarstellen. Rolf Aldag hat eben gesagt, wir beide auf dem Rad würden 3 Stunden bis Paris verlieren. Das möchte ich von mir weisen. Bei mir wären es 30 wahrscheinlich. So ehrlich müssen wir sein. Um noch einmal ganz kurz auf Lipowitz und Red Bull zurückzukommen, Michael. Die Zurückhaltung ist natürlich nachvollziehbar. Aber glaubst du, dass sie wirklich noch sich große Sorgen machen müssen, diesen dritten Platz und das weiße Trikot an Onlay verlieren zu können?
Nein, da gilt das Gleiche wahrscheinlich wie für den Kampf um Gelb, auch wenn der Abstand da geringer ist. Aber ich sehe jetzt auch das Team von Oscar Onlay nicht in der Lage, da wirklich einen Angriff zu starten auf das weiße Trikot. Ich glaube, warum sie auch noch zurückhaltend sind, ja, morgen soll das Wetter nicht ganz so schlecht werden und trotzdem, ne, wenn es nasse Straßen gibt, du weißt, wie schnell es gehen kann. Und in Paris geht es über Kopfsteinpflaster und es soll regnen in Paris, das ist zumindest
Na gut, aber das wird dann neutralisiert. Also das wird, wenn es in Paris regnet, wird die Zeit vorher genommen. Das wird,
ja,
wird kein
mit erster Passage
Zielstrecke,
das steht ja, das Ergebnis.
Das war schon immer so.
Okay.
Und das wird jetzt auch gerade jetzt mit Momat drauf.
Also beten zum Wettergott, lass es bitte weiter regnen.
Nein, aber also
ich kann ja auch gewinnen da.
Also das ist, glaube ich, ich sehe nicht, wie Oscar Onlay den Angriff starten soll. Da fehlt mir die Fantasie jetzt gerade, wie das gehen soll. Und das Einzige, was eben noch passieren könnte, und davon, da klopfen wir auf Holz, dass das niemandem passiert, egal wer es ist, dass man durch einen Sturz halt hier noch Zeit verliert oder sogar ganz rauskommt. Das haben wir alles schon erlebt. Und also jetzt die bis hierhin durchgehalten haben, sollten es jetzt, haben es alle verdient, egal auf welchem Platz, bis nach Paris zu kommen.
Und es hat auch jemand verdient, dass wir nochmal ganz kurz über ihn sprechen. Oscar Onlay ist ja noch ein wahnsinnig junger Mann aus Schottland. Das ist schon bärenstark, was der hier macht, Holger.
Ja, der dürfen wir mal berücksichtigen. Wir sagen immer, Florian Lipowitz, erste Tour, ganz jung, der ist 24. Oscar Onlay ist 22. Und wenn man sich das Budget des Teams Red Bull anschaut mit ihrem ganzen Development Center und sich Gruppen, die dafür arbeiten und was da für Manpower auch dahinter steckt in Salzburg und natürlich dann auch in ihrem Forschungs- und Entwicklungszentrum dort. Davon ist die Mannschaft von Ivan Spekenbrink sehr, sehr weit entfernt. Rein vom Etat her. Und dennoch hat er die Stärke, das alles zu übertünchen. Es gelingt offenbar auch von Tag zu Tag besser, diese Mannschaft mit einzubinden. Frank Vandenbroek ist ein großartiges Rennen gefahren, der Belgier heute.
Sehr jung.
Der ist auch sehr jung, hat voriges Jahr schon mal Platz 2 belegt auf einer Etappe ganz am Anfang.
Ja, und hat seinen Kapitän Bardet damals ins gelbe Trikot gebracht quasi.
Ja, genau. Also
das
genau.
war sein Verdienst zu großen Teilen.
Also sie zeigen hier sehr, sehr viele Akzente. Ist ja das Team, für das auch einige der hier Anwesenden mal gefahren sind.
10 Jahre
einer,
lang.
Einer.
Ja.
10 Jahre lang.
Die machen das Beste aus ihrem Budget auf jeden Fall. Und ähnlich wie der Kampf um Gelb ist natürlich eine ganz, ganz minimale Chance nur noch morgen. Aber wie Rolf Aldag auch gesagt hat, Zielstrich ist in Paris und da wird sicherlich drauf ankommen. Aber ja, ich sehe natürlich da auch nicht viel Spielraum. Und ja, man sieht halt jedes Jahr wahnsinnig gute junge Fahrer. Oscar Onley ist einer davon, die wahnsinnig gut fahren. Und mit 22, ja, jetzt Vierter bei der Tour zu werden, ist schon ein Riesenergebnis, worauf man sehr stolz sein kann.
Das eine ist das Team, das andere ist die Nation. Das ist die Bradley Wiggins-Generation, alle, die damals angefangen haben zu fahren. Ich glaube, man könnte 2 herausragende World Tour-Mannschaften bilden mit Briten zwischen 18 und 25. Ob jetzt Matthew Brennan, Tarling und die da alle kommen, wir müssen die gar nicht alles aus. Es sind unfassbar viele. Und die haben leider auch nur ein sehr international ausgerichtetes World Tour Team und dahinter ganz Weile nichts. Deswegen sieht man diese Briten alle verteilt auf die anderen Teams. Diese Generation Großbritannien ist wirklich super stark und das beruht und das ist auch seine Stärke auch auf der Ausbildung im Nachwuchsbereich in Großbritannien.
Ich habe noch einen Briten aus dieser Mannschaft heute gesehen im Zielbereich bei den Bussen, Garen Thomas. Der ist, also hat seine letzte, ich glaube, er muss sich nie wieder einen Berg hochquälen. Das war, kann dann Strich drunter machen.
Kein langen Berg.
Und er ist dann nochmal rausgekommen aus dem Bus, weil da eine Menge Fans vor dem Bus waren, die Fotos mit ihm machen wollten. Und er wirkte wirklich, hat viel gelacht und hat alle Wünsche erfüllt und wirkte total gelöst. Also war irgendwie auch schön zu sehen. Also der verlierte Radsport auf jeden Fall auch eine große Persönlichkeit. Apropos, Simon, 2 Tage hast du uns begleiten können. Gestern warst du oben auf dem Gipfel, heute warst du mit am Mikrofon. Wie war denn oder wie ist denn die andere Seite von dem, was du bisher kennengelernt hattest?
Ja, ist ziemlich cool. Ich lerne das Rennen ganz anders kennen jetzt. Man hat natürlich viel mehr Zeit, sich mal so auch die Stimmung am Streckenrand. Klar, als Fahrer kriegt man die auch mit, aber jetzt, wenn man ja das mal so in Ruhe sich angucken kann, alles und was da auch alles dahinter steckt jetzt hier in dieser Zone-Technik und ist schon ein riesen Wanderzirkus und die andere Seite ist schon auch ziemlich spannend.
Welche ist schöner mit Perspektive von heute?
Also ja, gerade jetzt die Etappe gestern und heute bin ich ganz froh, dass ich da nicht auf dem Rad saß. Aber als Fahrer ist natürlich unbeschreiblich, wenn man die Tour fährt und dann noch nach Paris kommt oder hier und da vielleicht auch mal einen Erfolg feiern kann. Also das ist natürlich dann absolute Königsklasse. Aber ja, Geraint Thomas, von dem hatten wir es ja gerade. Irgendwann ist bei jedem der Tag mal gekommen, wo es die letzte Tour sein muss. Bei mir war es letztes Jahr, bei Geraint jetzt dieses Jahr. Und genau, aber wenn man der Tour dann so ein bisschen verbunden bleiben kann, ist schon auch als Fahrer super schön und Mark Cavendish war zum Beispiel auch vor Ort hier bei der Tour und so richtig lässt einen das, glaube ich, nie los.
Wie geht's dir denn so als Radsport-Privatier?
Gut soweit, ja. Also es ist natürlich, war ein bisschen seltsam so jetzt am Anfang, wenn man das erste Jahr so raus ist und alle wieder anfangen zu trainieren, die Teamkollegen sozusagen oder die Ex-Teamkollegen und man sieht das so alles und verfolgt das mit. Und man selbst sitzt zu Hause und hat so einen ganz neuen Lebensabschnitt, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und ist auch ein bisschen seltsam natürlich, wenn man jetzt auf einmal das nicht mehr machen muss, jetzt so wie heute hier im Regen irgendwie so einen riesen Berg hochfahren. ja, und gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten, die ich vermisse, so aus dem Fahrerleben, aber die Liste von Sachen, die ich nicht vermisse, die ist ein bisschen länger.
Was vermisst du?
Ja, jetzt hier gerade bei der Tour so die Stimmung, und gibt natürlich viele Sachen, die als Fahrer schön sind. Man kommt viel rum und es wird sich immer um alles gekümmert.
Ja, Koffer vor die Tür stellen.
Genau, Koffer vor die Tür stellen.
Ich habe ihn heute gesehen.
Er Massage. Muss seinen
Rucksack selber zum Aber so mache ich das auch. Deswegen ist Michael dabei.
Ja, genau. Ich dachte eigentlich, Fabian trägt meinen Koffer aufs Zimmer.
Das ist der einzige Grund, warum ich dabei bin. Das verraten aber nicht.
Ja, nee, es ist eine wunderschöne Zeit als Fahrer auch. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, es hat eine Zeit, die man genießen sollte, solange sie da ist. Und irgendwann muss halt mal Schluss sein.
Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist und uns hier begleitet hast. Und jetzt würde ich gerne natürlich noch über eine andere Tour sprechen. Ich habe gehört, diese Woche fängt noch eine an. Wir sind in der Woche mit den 2 Touren de France. Holger, morgen geht's bei den Frauen los in der Bretagne.
Ja, nach der Männeretappe, deswegen ist morgen, alle, die das verfolgen wollen, großes Ausrufezeichen. Es geht deutlich früher los als sonst. Zielankunft soll schon vor 5:30 sein. Der Grund ist, dass beide Etappen nacheinander gefahren werden. Allerdings nicht beide morgen hier an der Schweizer Grenze, sondern ganz diagonal einmal quer rüber in Frankreich fangen die Frauen an in Vannes, also Bretagne.
Und wo? Achso.
Ja, genau.
Achso, Vannes. Ah, ja.
Und es geht nach Plumelec. Und das ist nur 79 Kilometer lang und wir haben bei der deutschen Meisterschaft mit Liane Lippert gesprochen und sie sagte, also wenn eine Etappe perfekt für sie ist, dann ist es diese erste.
Ah. Ja, das soll sie uns nochmal sagen hier. Ja.
Auf jeden Fall auf die Etappenjagd von mindestens den ersten 2 Etappen. Die liegen mir eigentlich schon sehr gut. Gerade die erste wurde ich Europameisterin auf dem gleichen Kurs. Deswegen ja, haben wir hohe Erwartungen eigentlich.
Wolltest du auch sagen?
Das wollte ich gerade zitieren, genau. Das wäre natürlich verbunden mit dem gelben Trikot. Sie hat ja schon mal eine Etappe gewonnen bei der Tour de France Femme. Aber ein gelbes Trikot ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. 2 Etappensiege beim Giro, die wir ja hier auch entsprechend kommentiert haben. Wir hatten sie ja auch im Tourfunk während der Tour hier, als sie beim Giro gewonnen hat. Das wäre natürlich was. Und die Etappe beginnt morgen dann so gegen 5:30, kurz nach 5:30, scharfer Start, 78 Kilometer, also roundabout 2 Stunden. Und 9 Etappen werden es insgesamt für die Frauen. 7 Deutsche sind auch dabei, die deutsche Meisterin Franziska Koch zum Beispiel, Ricarda Bornfein, die auch schon eine Etappe gewonnen hat bei der Tour de France und demzufolge verspricht das eine Menge Spannung. Ich fürchte nur, ganz so spannend wie voriges Jahr, mit 4 Sekunden kriegen sie es nicht nochmal hin.
Das ist auch schwer.
Ja.
Da war das Finale oben in Alpe d'Huez und es waren, glaube ich, 4 Sekunden, hier warte mal, auf Demi Wollering. Aber da sind wir schon bei den Favoritinnen. Wen müssen wir da noch nennen?
Die 2 natürlich, Demi Wollering hat ja das Team gewechselt, wen ich auf dem Zettel noch habe, auch wenn die letzten Wochen eher diskret waren, ist Pauline Ferrand-Prévot, die ja 7 Jahre lang eher als Mountainbikerin unterwegs war, die Olympiasiegerin von Paris im Gelände und die aber in ein riesen Comeback auf der Straße hingelegt hat, Paris-Roubaix gewonnen hat. Als Ausreißerin und ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine Menge riskieren wird, eine Menge wagen wird, sehr offensiv fahren wird und da bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich ausreicht für die Berge. Und wenn ich noch einen Namen nennen darf, dann den von Marlene Reusser aus der Schweiz, einstmals vor allem Zeitfahrspezialistin, aber sie kommt jetzt super gut die Berge hoch, sie fährt für Movistar und hat mit Liane Lippert natürlich eine 1A-Helferin. Das sind die 4. Ich weiß nicht, ob wir aber jetzt noch unbedingt die Liste, wahrscheinlich kommt dann noch jemand dazu. Aber das wäre es, wenn es der Paper nachläuft, dass eine der 4 gewinnt.
Ja, Marlene Reusser hat die Tour de Suisse gewonnen, ist jetzt 2. geworden beim Giro hinter Longo Borghini. Also die scheint auf jeden Fall gut in Form zu sein.
Lotte Kopecky hätte ich natürlich noch erwähnen müssen als Weltmeisterin. Ich fürchte nur, der Madeleine-Pass 2000 Meter hoch für jemand, der vor allem auch im Bahnradsport für Erfolge gesorgt hat. Sie hat es gut gemacht vor 2 Jahren, 3 Jahren auf dem Tourmalet. Aber hat dann natürlich da auch den entscheidenden Abstand kassiert. Da muss es sehr speziell laufen, wenn sie gewinnt.
Ja, also 9 Etappen zum ersten Mal. Wenn ihr auf der Landkarte ein Lineal anlegt, dann macht ihr das eine Ende an die Bretagne, das andere Richtung Alpen und dann kommt ihr ungefähr auf den Kurs, den die Frauen in diesem Jahr zurücklegen müssen. Wir sind live dabei, morgen und übermorgen auch schon im ersten mit Florian Nass, du auch am Radio und die üblichen Tage dann auch. Auf sportschau.de, also ihr könnt alles verfolgen, auch in der ARD Mediathek. Sportschau.de ist natürlich auch immer eine gute Adresse. Michael sowieso. Wird das bestätigen.
Nicht nur für Radsport.
Aber auch für Radsport. Auch für Radsport. Und es hat großen Spaß gemacht. Wir werden den Tourfunk auch jeden Tag machen. Also morgen und übermorgen natürlich dann nochmal so wie heute gekoppelt, beides zusammen. Und am Montag dann auch nach jeder Etappe gibt es einen Tourfunk über die Tour de Frauen. Und darauf freuen wir uns sehr. Und das wird genauso spannend wie das, was wir hier in den letzten Tagen
hinhalten. Macht Hanka da auch mit.
Hanka Kupfernagel ist unsere Expertin an der Seite von Florian Nass. Aber die fährt nicht mit. Achso, ja, mal gucken, ob wir sie morgen hier und an den nächsten Tagen, wird sie dabei sein, ne Holger?
Also sie wird die ganze nächste Woche dabei sein im Tourfunk jeden Abend, die wird dann deine Rolle einnehmen, Fabian.
Wunderbar. Ja, sie kommt, glaube ich, heute angereist. Und, sie ist schon im Hotel, ja. Hast du schon gesprochen?
Nee, ich habe es nur gerade gehört.
Ah ja, genau. Und morgen ist sie dann bestimmt auch hier bei uns. Freuen wir uns sehr drauf. Also, das war der Tourfunk aus den Alpen und wir danken Simon für deine Zeit, für deinen Einsatz, hat großen Spaß gemacht mit
dir. Danke auch.
Schön, dass du da warst, Fabian, Holger, Michael Ostermann und ich, Moritz Kasserlet, sagen Tschüss und bis morgen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.